Weltfunk.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm Neu-Ulm e.V. und zu Gast bei uns war Wolfgang Grader, der Vorsitzende der Tibet-Initiative Deutschland e.V. und zusammen mit Sonja Putz, der Sprecherin der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm, sprach er mit Redakteur Patrick van Schewig über den Stand der Dinge im besetzten Tibet. Mein Name ist Paolo Percoco.
Free FM. Die Regierung im Exil und von den meisten Ländern nicht anerkannt, in Deutschland undenkbar. In Tibet allerdings bittere Realität. Ich spreche nun mit Wolfgang Grader. Er ist Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland e.V., außerdem auch mit Sonja Putz, der Sprecherin der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Hallo Herr Grader, hallo Frau Putz.
Hallo Patrick.
Hallo Patrick.
Bevor wir zur aktuellen Situation und zur Tibet-Initiative kommen, vielleicht mal kurz etwas über den geschichtlichen Hintergrund. Also Tibet ist ja sozusagen annektiert worden. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also Tibet hat ja eine über 1000-jährige Geschichte und die Tibeter haben sich immer frei in ihrem Land gefühlt und in einem unabhängigen Land gelebt. Und am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus und hat gesagt, Tibet muss wieder heim sozusagen ins chinesische Reich kommen. Und dann mit 1950 fand dann der Einmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee statt und Tibet wurde durch China wieder erobert und ins Land eingefügt.
Ich habe gelesen, damals gab es auch Kampfsitzungen. Können Sie mal kurz erklären, was das war und ob es sowas immer noch gibt?
Also das gibt es heute so nicht mehr, aber das ist ein Ausdruck der chinesischen, der großen Kulturrevolution, die von 66 bis 76 in ganz China stattfand und auch in Tibet, und in Tibet war es besonders stark ausgereift, da mussten dann die Kinder die Eltern verraten, die Nonnen die Mönche verraten und das waren ziemlich ganz brutale Sitzungen, die quer durch alle Familien gingen.
Wie rechtfertigt denn die chinesische Regierung die Besitzansprüche auf Tibet?
Also das ist eine längere historische Geschichte, aber für China war Tibet immer schon Teil des chinesischen Reiches, da haben sich immer wieder Grenzen hin und her verschoben. Und seit dem 18. Jahrhundert gab es auch eine chinesische Armee, die in Lhasa ihren Stand hatte. Und von diesem Zeitpunkt aus sagten die Chinesen, die chinesische Regierung und auch das chinesische Kaiserreich, Tibet gehört zu China. Und damit wird es eigentlich begründet. Es gibt auch noch historische Momente, die noch viel weiter zurückreichen. Also es gibt Argumentationen, dass man sagt, Tibet ist schon seit Jahrhunderten Teil Chinas. Aber das sieht nur China so. Die Tibeter haben das in ihrer Geschichte immer ganz anders gesehen und auch ganz anders danach gelebt.
Es gibt ja, glaube ich, diesen 17-Punkte-Plan oder 17-Punkte-Programm, den die Tibeter ja unterschrieben haben und den sie jetzt aber nicht anerkennen. Können Sie dazu vielleicht kurz was sagen?
Also das hängt noch mit dem Einmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee zusammen. 1951 wurde ein 17-Punkte-Abkommen tatsächlich unterzeichnet, also von einem tibetischen Verhandlungsteam mit chinesischen Vertretern. Aber wenn man sich diesen 17-Punkte-Plan anschaut, dann wäre er heute eigentlich viel, viel moderner und aktueller als die jetzige Situation. Da wurde nämlich der Dalai Lama noch anerkannt, da wurde bestimmte Freizügigkeiten für die tibetische Regierung noch anerkannt, die es heute so nicht mehr gibt. Aber dieses 17-Punkte-Abkommen kam eigentlich überfallsartig zustande. Die tibetische Delegation hat sie unterschrieben, aber sie wurde von der tibetischen Regierung eigentlich nie anerkannt und auch abgesegnet.
Ja, wieso ist das denn so, dass der Dalai Lama damals doch anerkannt worden ist und jetzt nicht mehr?
Also Mao Zedong hat versucht, den Dalai Lama sozusagen auch auf seine Seite zu ziehen. Da gab es dann in den 50er Jahren eine Reise auch nach Peking, wo der Dalai Lama eingeladen war, auch der Panchen Lama. Und der Mao hat versucht, den Dalai Lama zu überzeugen. Und da war noch eine andere politische Strategie hinter der chinesischen Politik. Aber als das alles nicht ging, der Dalai Lama sagt, die Chinesen sind in unser Land gekommen, um uns zu reformieren, aber wir hätten uns gern selbst reformiert und als der Druck zu groß war, musste dann auch der Dalai Lama 1959 dann aus Tibet fliehen und war seither nicht mehr in Tibet.
Also die Chinesen sagen, Tibet gehört zu uns. Wie steht denn die Bundesregierung dazu? Was sagt die denn?
Also es gibt eine Expertise des Parlaments, des deutschen Parlaments, die besagt, Tibet hat ein Recht auf Unabhängigkeit, aber dieses Recht wird eigentlich von keinem Staat auf der Erde anerkannt und von Deutschland auch nicht. Also es herrscht von deutscher Seite aus gesehen eindeutig die Ein-China-Politik und dass Tibet ein Bestandteil der Volksrepublik China ist.
Okay, warum ist denn Tibet für die Chinesen so wichtig? Gibt es da irgendwelche Bodenschätze oder ist das einfach nur, dass sie mehr Gebiet haben wollen?
Das hat sicher mehrere Gründe. Das eine ist sicher ein strategischer Grund. Also der Nachbarstaat, der große Nachbarstaat zu China ist der Indien und damit hat China einen großen strategischen Vorteil, indem sie das tibetische Hochplateau besetzt hat und sich einverleibt hat. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, Tibet hat große Wasserressourcen. Das bedeutet, für die Energieherstellung und China hat einen großen Energiehunger, ist Tibet äußerst wichtig. Und vor allem, und das zeigt sich immer mehr, besitzt Tibet sehr, sehr viele Bodenschätze. Das, was wir zum Beispiel unter seltene Erden verstehen, das ist in Tibet zu finden. Also hat mitunter großen Weltanteil und die Chinesen werden schon aus diesem Grund Tibet nicht mehr hergeben.
Wie ist denn momentan die Situation so in Tibet?
Wenn man bedenkt, wie lange ist jetzt Tibet schon Teil Chinas, seit 1950, 51, dann tatsächlich geht es ins bald ins 70. Jahr und die Tibeter fühlen sich in ihrem eigenen Land immer noch als Menschen zweiter Klasse. Das bedeutet auch, selbst wenn China sehr viel investiert in Tibet, Straßenbau und Eisenbahnbau, der wirtschaftliche Aufschwung, den Tibet teilweise hat, der geht an den Tibetern komplett vorbei. Das heißt, also wenn es eine Armut in der chinesischen Bevölkerung gibt, dann trifft es die Tibeter besonders am schwersten. Und vor allem, sie sind nicht nur Menschen zweiter Klasse, sondern sie haben auch kein politisches Mitspracherecht, wie sich das Land entwickelt. Sie haben große Einschränkungen, was die religiösen Freiheiten anbelangt, die Meinungsfreiheit, die kulturelle Freiheit. Also ein Zustand, den die Tibeter absolut als ungenügend bezeichnen.
Ich habe gelesen, es gibt auch immer wieder Selbstverbrennungen aus Protest.
Einerseits sind die Selbstverbrennungen sicher ein Ausdruck eines Protestes, aber andererseits auch ein Ausdruck dieser absoluten Hilflosigkeit, auch ein Schrei an die westliche Bevölkerung, schaut auf unseren Zustand, schaut, wie es uns geht oder wie es uns eben nicht gut geht. Es gab leider über 140 Selbstverbrennungen von jungen Nonnen, von Mönchen, von Laien, die das zu Ausdruck, die eine Botschaft vor allem zu Ausdruck gebracht haben, nämlich der Dalai Lama soll wieder ins Land zurückkommen und gibt uns wieder unsere Freiheit.
Wieso schauen denn die Westmächte weg bei der Situation in Tibet?
Naja, da muss man jetzt sehr realpolitisch denken. Ich meine, China ist einer der großen Weltmächte der Welt und man spricht ja schon von der G2 in der Welt, von USA und von China. Und da liegt natürlich auch viel Macht und Kraft im chinesischen Staat und da wagen sich die Menschen nicht so leicht heran. Wie heißt es so schön, Geld regiert die Welt oder wie der Bertolt Brecht schon einmal gesagt hat, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.
In Tibet gibt es auch immer wieder Menschenrechtsverletzungen. Erzählen Sie vielleicht mal kurz etwas darüber. In welchen Bereichen sind die zu finden?
Also ich mache es jetzt an einem konkreten Beispiel fest. Wir würden sagen in Ost-Tibet, aber es ist in Sichuan. Also 1965 wurde ja Tibet geteilt in die sogenannte Autonome Republik Tibet, Autonome Region Tibet. Und aufgeteilt auf chinesische Provinzen und in der Republik Sichuan gibt es eine große Klosteranlage, das klösterliche Institut Larungga. Und dort konnten in den letzten Jahren fast bis zu 10.000 Mönche und Nonnen dort leben, studieren, meditieren. Es sind auch viele chinesische Studenten dort gewesen. Und jetzt beginnt die chinesische Regierung seit einigen Monaten dieses Klosterinstitut zu zerstören und die Mönche und Nonnen auszuweisen.
Was ist denn für die Tibeter am schlimmsten? Ist es die Verzicht auf Religionsfreiheit oder was ist so das Schlimmste für Sie?
Ich glaube, das ist einerseits die Hilflosigkeit, im eigenen Land etwas erreichen zu können und die Angst, dass ihre tausendjährige Identität langfristig zerstört wird.
Was müsste denn getan werden, um die Situation in Tibet zu verbessern?
Ich sage mal so, es müsste sich sehr vieles in China ändern. Es ist ja nicht so, dass die Tibeter alleine ein Problem in China haben. Es gibt ja viele Bevölkerungsgruppen, die Probleme haben. Es gibt ja Umweltgruppen, die für ein sauberes China kämpfen. Es gibt die Gruppe Falun Gong, es gibt verfolgte Christen, es gibt auch die Uiguren, die dort eine starke Minderheit sind, die um ihre Rechte kämpfen. Die Demokratie ist in China eigentlich nur auf dem Papier vorhanden. Es gibt die Einparteienregierung. Das bedeutet, in China selbst muss sich sehr viel tun und es gibt auch sehr viel Unzufriedenheit, auch in China, das aber nicht so zu uns so leicht vermittelt wird. Es gibt mindestens 100.000 Demonstrationen in China gegen lokale Parteibonzen, gegen ungerechte Politik. Und da müsste sich eine stärkere Bürgerrechtsbewegung entwickeln können, wie es schon 1989 das schon einmal vorhanden war, um China selbst neu zu revolutionieren und zu verändern und vor allem zu demokratisieren.
Tibet ist ja eigentlich autonom. In welchen Bereichen ist es denn das in Wirklichkeit? Gibt es da irgendeinen Bereich?
Also das Wort autonom ist im Prinzip ein sehr schönes Wort, aber das trifft auf diese Region überhaupt nicht zu. Das ist ein Papiertiger, würde ich aber sagen, weil die Tibeter haben ihrem Land tatsächlich nichts zu sagen.
Würde es denn was ändern, wenn jetzt alle Länder der Welt sagen würden, wir akzeptieren Tibet als eigenständigen Staat? Glauben Sie, dass die chinesische Regierung dann einknicken würde?
Einerseits ist es vollkommen unrealistisch, ich sage es einmal so. Und andererseits glaube ich nicht, dass die derzeitige chinesische Regierung da nachgibt in ihrer Politik. Im Gegenteil, es zeichnet sich ja seit einigen Jahren unter dem neuen Staatspräsidenten Xi Jinping eine Verhärtung der Politik ab.
Sie sind Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland. Wie unterstützen Sie denn die Tibeter?
Also es gibt ja sehr viele Tibet-Gruppen und Tibet-Organisationen, vor allem im humanitären Bereich. Und für die Tibeter war es jetzt wichtig, dass es auch in Deutschland eine Organisation gibt, die sich für die Menschenrechte und für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes einsetzt. Deswegen wurde die Tibet-Initiative 1989 gegründet und deswegen sind wir bis heute eigentlich in diese Richtung sehr aktiv. Wir machen starke Lobbyarbeit, das heißt, wir versuchen Einfluss zu nehmen auf die politischen Entscheidungsträger, auf die Abgeordneten, auf die Ausschüsse des Bundestages, auf die Regierung, dass diese Menschen sich immer wieder neu für die Tibeter einsetzen und das auch in China ansprechen. Und das geht nur in einer europäischen oder weltweiten Vernetzung. Und in dieser Hinsicht sind die Tibet-Gruppen, die politischen Tibet-Gruppen, eigentlich ganz gut aufgestellt.
Okay, und wie genau betreiben Sie die Lobbyarbeit?
Also ich mache es an einem konkreten Beispiel wieder fest. Ich könnte da etliche nennen. Zum Beispiel am 10. März ist so ein Tibet-Aktionstag, der große Tibet-Widerstandstag. Um den 10. März 1959 musste der Dalai Lama ja aus Tibet fliehen. Und für die Tibeter ist das ein sehr wichtiges Datum. Und so versuchen wir am 10. März ganz besonders in Deutschland viel Solidarität für das tibetische Volk zu gewinnen, indem wir versuchen, viele Städte, Kommunen, Landkreise zu gewinnen, dass sie offiziell am 10. März die tibetische Flagge an ihren Rathäusern hissen. Und diese Kampagne gibt es jetzt schon seit 20 Jahren und da haben schon über 1000 Kommunen mitgemacht, übrigens auch Ulm und Neu-Ulm. Und im Jahr 2016 waren es über 500 große und kleine Kommunen, die sich daran beteiligt haben. Und das ist ein sehr starkes politisches Zeichen, weil da hängt nicht irgendjemand aus dem Fenster eine Tibet-Flagge, sondern da ist offiziell eine Stadt mit Gemeinderat, mit Stadtrat, mit Landräten dabei. Und Sie wissen, das ist nicht eine schöne Geste der Folklore, sondern es ist tatsächlich auch ein politisches Zeichen, das hier gesetzt wird.
Ich habe gelesen, dass die bayerische Landesregierung ja versucht, das zu verhindern, dass in Bayern das weiterhin gemacht wird. Wie sehen Sie das?
Ich sage es einmal so, diese Kampagne gibt es seit 20 Jahren und 2016, also nach 20 Jahren, kam man mal auf die Idee, so einen Brief zu schreiben. Ich glaube, das ist der chinesischen Regierung geschuldet und damit hat sich diese Geschichte vielleicht auch für die bayerische Regierung erledigt. Denn der Brief kam nämlich sehr spät heraus, da war das ganze Geschehen schon fertig.
Ihre Initiative gibt ja auch die Zeitschrift Brennpunkt Tibet heraus. In welchen Abständen erscheint die denn und wo ist sie erhältlich?
Also Brennpunkt Tibet ist tatsächlich die größte deutschsprachige Tibet-Zeitschrift, die Geschichte, die aktuelle politische Situation darstellt, und sie kommt vierteljährlich heraus und kostet im Abo 16 Euro. Man kann sie bei uns beziehen über unsere Webadresse tibet-initiative.de. Man kann aber auch Mitglied bei unserem Verein werden, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Wir brauchen viele, viele Unterstützer für diese große Sache, und dann bekommt man diese Zeitschrift auch als Mitglied zugeschickt.
Kann denn jeder bei Ihnen Mitglied werden?
Also jeder, der sich für Tibet engagieren möchte, dem unsere Sache ein Anliegen ist, darf Mitglied werden.
In welcher Form kann man sich denn bei Ihnen engagieren?
Also wir sind ein bundesweiter Verein. Wir haben zwar eine Geschäftsstelle in Berlin, aber wir haben 60 Kontaktstellen und Regionalgruppen in ganz Deutschland. Und auch auf lokaler Ebene versuchen wir mit vielen Veranstaltungen, Filmabenden, Diskussionsrunden, Mahnwachen, die Menschen für unsere Sache zu gewinnen. Und jede Regionalgruppe, auch die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, freut sich natürlich über engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer.
Eine Frage an die Frau Putz. In Ulm und vielen anderen Städten gibt es ja auch regelmäßige Treffen der TID. Was wird denn dort genau besprochen?
Zum einen wird geplant, was machen wir in der nächsten Zeit, was haben wir noch nicht gemacht, was gibt es Neues, womit wir die Leute vielleicht wieder für das Thema interessieren können, aufrütteln, informieren. Wir machen unter anderem bei Radio Free FM auch im Weltfunk mit, regelmäßig, wo wir eben spezielle Themen dann herausgreifen und eine ganze Sendung drüber machen. Unsere letzte war zum Beispiel über die Kulturrevolution und die Auswirkungen in Tibet. Man kann die Sendungen auch immer gerne nachhören, also das sind im Archiv abgelegt, und wer sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen will, kann sich dann für ganz spezielle Themen eben informieren. Ja, das ist ja weit gestreut, das geht vom Stand am Weihnachtsmarkt, wo wir Infos dann an die Menschen bringen, bis zum Allerweltsfest demnächst am 18. Dezember im Roxy. Also wir versuchen immer wieder neue Bevölkerungsgruppen einfach anzusprechen, sei es mit Extremsportlern, die dann Filme zeigen über mit dem Rad durch Tibet, bis auch Umweltfragen werden natürlich angesprochen. Wie sieht es überhaupt aus mit den großen Staudammbauten in Tibet? Wie geht es voran? Immer wieder aktuelle Informationen auch rüberbringen. Was ist jetzt im Moment los? Oder eben auch, was passiert im Exil? Wie ist die Situation der Exil-Tibeter? Also das ist ein ganz weites Feld, und wir sind eine kleine Gruppe. Ja, und jeder versucht halt nach seinen Kräften, sich da einzubringen, und wir finanzieren uns weitgehend über unsere Bücherflohmärkte zum Beispiel, die wir zweimal im Jahr machen, also die wir immer im Pfaffenhofen abhalten. Also das ist ein weites Feld, und in die Sitzungen, die einmal im Monat stattfinden, und zwar immer am zweiten Montag im Monat im Café Dat in Neu-Ulm in der Augsburger Straße, machen wir halt immer Nachlese nach dem, was war, was können wir verbessern, was war gut, und dann die Planung für den nächsten Zeitraum. Ja, das ist das, was wir in unseren Regionalgruppen machen. Und natürlich selbstverständlich das, was der Wolfgang schon angesprochen hat, der 10. März ist ein sehr wichtiger Tag, auch für uns in Ulm und Neu-Ulm. Wir versuchen auch mittlerweile private Geschäfte dazu zu bringen, dass die Flagge aushängen, oder die VH oder Radio Free FM hängt auch jedes Jahr aus. Zum Beispiel vorne in der Herrenkellergasse im Green Ocean, da hängt ganzjährig die Tibet-Flagge. Der Besitzer hat gemeint, die ist so schön, die lassen wir hängen. Ich wollte die wieder abholen am 10. März. Also das versuchen wir immer mehr auszuweiten, dass das nicht nur eben an öffentlichen Gebäuden hängt, sondern eben immer mehr Leute damit ins Boot geholt werden, auch Privatleute, die die dann vom Balkon runterhängen. Und wir sind da im Umkreis auch sehr aktiv. Wir versuchen jedes Jahr wieder neue Bürgermeister zu gewinnen im Umfeld. Das geht dann Pfaffenhofen, der schon lange mitmacht, der Bürgermeister dann. Aber jetzt sind wir an Langenau dran. Also wir versuchen da immer weiter unsere Fühler auszustrecken und die Bürgermeister und Landräte zu überzeugen, dass sie da mitmachen bei dieser Aktion. Und so natürlich auch jeder seine Kontakte oder Vereine, wo er vor Ort ist, da versuchen, da Informationen rüberzubringen.
Zum Schluss, haben Sie noch etwas, was Sie den Hörern mitteilen möchten? Fangen wir mal bei Herrn Grader an.
Ja, viele Menschen sagen, angesichts der großen Probleme, die derzeit diese Welt hat, also man braucht ja nur an Syrien denken, an Ukraine denken, an Jemen denken, an den Brexit denken, an die USA, wem interessiert da noch Tibet? Und ich sage, ich sehe das nicht so. Man muss einmal beginnen, jeder muss einmal beginnen, sich für etwas zu engagieren, sich für etwas einzusetzen. Und wenn der Tibet-Konflikt gelöst wird, dann ist es ein besonderes Signal, gerade auf die vielen Krisenherde dieser Welt. Denn der Dalai Lama hatte mit seiner Politik eine Friedenspolitik eingeschlagen. Das bedeutet, der Tibet-Konflikt muss auf eine friedvolle, gewaltfreie, auf einen friedvollen, gewaltfreien Weg gelöst werden. Und wenn das gelingt, dann wäre genau die Lösung des Tibet-Konflikts ein Beispiel für die ganzen anderen Krisenherde dieser Welt, dass man nämlich einen Konflikt auch friedvoll lösen kann und nicht immer mit Waffengewalt und Bomben. Und diese Botschaft möchte ich gerne hier weitergeben.
Gut, und wie ist es bei Ihnen, Frau Putz? Haben Sie noch etwas zu sagen?
Ich möchte dazu sagen, dass diese Arbeit wirklich einen sehr, sehr langen Atem erfordert. Und mich motiviert dann aber immer wieder die Begegnung mit Tibetern selber. Ich war dieses Jahr in Dharamsala und habe da mit einigen Exil-Tibetern sprechen können. Und wenn man sieht, mit welcher Stärke diese Menschen, ich würde mal sagen, bis heute ungebrochen diesen gewaltfreien Widerstand gehen, dann ist es für uns eine leichte Übung und ein bisschen Zeit dafür einzusetzen, dass das letztendlich von Erfolg gekrönt sein wird. Weil, wie der Wolfgang schon gesagt hat, das wäre wahrscheinlich einmalig. Und dieser fast 70-jährige Widerstand, wir haben ja auch eine extra Sendung darüber gemacht im August, das ist eigentlich unglaublich, ja, dass die nach so langer Zeit noch immer nicht aufgegeben haben und dass sich täglich wieder Demonstrationen formen und täglich wieder Menschen in Tibet sehenden Auges ins Gefängnis gehen, weil sie wissen, wenn ich jetzt diese Fahne raushole oder sage Freiheit für Tibet, dann ist ganz klar, dass der Mensch verhaftet wird. Und diesen Mut über so viele Jahrzehnte, das Durchhalten, das motiviert mich immer wieder, dass wir weitermachen, weil man denkt, wir haben die Möglichkeit, den Mund aufzumachen. Die Menschen in Tibet haben die Möglichkeit nicht. Oder nur eben unter größten Repressalien. Ja. Wir haben nichts. Für uns ist das eine leichte Übung. Ja. Wir können auf die Straße gehen. Wir können informieren darüber, was los ist in dem Land. Und ich sehe das ja als, ich würde sagen, für mich ist das schon fast eine Verpflichtung. Wir haben das Glück, in einer Demokratie zu leben, wo wir uns engagieren können. Und dann sehe ich das für mich auch als Muss für Menschen, die das nicht können.
Ja, dann vielen Dank an euch beide für das Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Wenn noch ein bisschen Zeit ist, würde ich gerne noch auf unsere Veranstaltungen im Dezember hinweisen. Das ist zum einen das Friedensgebet, das wir ja alljährlich zum Tag der Menschenrechte abhalten. Und das ist dieses Jahr am 12. Dezember und zwar um 18.30 Uhr im Haus der Begegnung. Es wird sein, dass wir, wie schon erwähnt, zweimal auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand, also zwei Tage am Weihnachtsmarkt da sein werden und natürlich auch jederzeit zum Fragen beantworten und sehr schöne größtenteils von Tibetern im Exil, also in Dharamsala eingekaufte Ware verkaufen können. Das ist am 3. und 14. Dezember. Es steht aber auch alles auf unserer Homepage, nochmal zum Nachlesen. Und was sehr schön ist, dass heuer wieder das Allerweltsfest stattfinden wird, wo sich ja alle eine Weltgruppen wieder zusammenschließen werden. Das ist am 4. Advent. Am 18. Dezember im Roxy. Also wäre schön, wenn Sie an einem dieser Tage Zeit habt und vorbeikommt. Danke.
Das waren Wolfgang Grader von der Tibet-Initiative Deutschland e.V. und Sonja Putz, die Sprecherin der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, Die Treffen der Initiative in Ulm bzw. Neu-Ulm finden, wie gehört, jeden zweiten Montag im Monat im Café Daten Neu-Ulm statt. Free
FM. Das war der Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm e.V. mit einem Interview mit Wolfgang Grader, dem Vorsitzenden der Tibet-Initiative Deutschland e.V. und Sonja Putz, der Sprecherin der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm. Das Interview hat Redakteur Patrick van Schewig geführt. Mein Name ist Paolo Percoco. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Weltfunk.